In der heutigen Folge spreche ich mit Jens Polomski von Snipkey. Jens und ich haben uns kennengelernt, weil er im Rahmen des OMR-Festivals von uns einen personalisierten Sneaker bekommen hat, den er dann auch im Mai diesen Jahres auf der Bühne getragen hat. Wir haben uns dann zum Podcast verabredet, um darüber zu sprechen, was Jens denn alles macht. Und Jens ist absoluter KI-Experte. Er ist LinkedIn Top Voice, wurde von Business Punk zum Kopf des Jahres 25 gekürt und hat seine Firma Snipkey, mit der er bereits hunderte Unternehmen für den Bereich KI fit macht, sie also schult, berät. Zudem ist er Speaker, Podcaster und hat seinen eigenen Newsletter über KI, den jede Woche um die 45.000 Personen erhalten. Also ein Mann, der wirklich einiges vereint, der ein ganz spezielles Themengebiet hat, was super relevant ist derzeit. Deswegen hört einfach selbst rein. Let's go.
Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich über das KI-Thema gesprochen habe, null wirtschaftliche Intention. Ich wollte, dass mein Newsletter wächst, weil wer ist halt cool, mehr Newsletter-Subscriber zu haben. Aber ich hatte keinen, ich wollte nie Keynote-Speaker werden. Ich war eher die Person in der Schule, die sich krank gemeldet hat, wenn es um Vorträge geht, als irgendwas vorzutragen. Und ja, dann ein paar Jahre später stand ich auf der OMR-Bühne. Und deswegen, das hat sich einfach viel durch Leidenschaft und durch gute Zufälle irgendwie hochgeschaukelt. Für mich ist ein Job, auch mein Job ist einfach eine Summe von extrem vielen Tasks. Manche sind, mache ich in 5 Minuten mit KI, manche mache ich in 5 Minuten ohne KI, manche braucht irgendwie KI 20 Stunden für. Alles hat irgendwie einen Einfluss. Und ich glaube, was wir auch im gesamten Bildungsbereich nicht verlieren dürfen, ist der Aufbau von Expertise. Weil das sehe ich gerade so langfristig gedacht. Ich habe auch noch ein sehr kleines Kind. Wenn diese Expertise flöten geht, dann berufen wir uns immer mehr nur auf den KI-Output und können gar nicht mehr bewerten. Und ich glaube, das Bewerten ist immer noch sehr, sehr wichtig. Wir haben kein Gefühl mehr für diese, oder wir schätzen das gar nicht mehr. Weil für uns jetzt komplett normal, ja, habe ich halt ein Tool, gebe ich einen Prompt ein, kriege ich halt ein Bild, was so aussieht, wie was halt sonst ein Designer gemacht hat. Ja, aber die eine Hand ist ein bisschen verzerrt oder irgendwie hier, ja, es ist scheiße.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere mit Melvin Lamberti, dem Gründer von Borm Originals.
Wir sind zurück bei Normal Gets You Nowhere und heute bin ich hier digital zusammengekommen mit Jens Polomski von Snipkey, wenn ich es richtig ausspreche. Jens, erstmal schön, dass du die Zeit nimmst und schön, dass du da bist.
Ja, vielen, vielen Dank, Melvin, für die Einladung. Habe richtig Bock.
Ja, das freut mich. Jens, du bist nicht nur Co-Gründer und Geschäftsführer von deiner Firma Snipkey, sondern auch LinkedIn Top Voice im Bereich KI. Du wurdest jetzt von Business Punk zum Kopf des Jahres 25 gekürt, wenn man das so sagen kann. Und ja, ich würde sagen, du bist einer der Vorreiter in Sachen KI. Deswegen wollen wir heute sprechen. Und ich habe mal jetzt zum Anfang direkt ein Thema mitgebracht, über das ich gestolpert bin in der Recherche. Und zwar hast du im Dezember mal eben ein Tool gebaut mit KI und plötzlich haben es irgendwie zigtausend Leute benutzt und du hattest aber wiederum auch eine Rechnung über zigtausend Euro, wenn man das so sagen kann. Mhm. Vielleicht kannst du da direkt mal einsteigen, um aufzuzeigen, wie schnelllebig das ganze KI-Thema aktuell ist.
Unglaublich schnelllebig und das ist ein sehr cooles Beispiel. Und zwar war das tatsächlich ein Projekt, was abends entstanden ist. Die Idee war, und ich bin selber kein Programmierer, deswegen auch nochmal geil, was einfach möglich ist. Hey, ich habe jetzt ein cooles neues Bildmodell, also eine neue Capability ist jetzt mit Nano Banana rausgekommen, Text in Bildern ist plötzlich möglich. Was passiert denn, wenn ich mal mein LinkedIn-Profil so reinpacke? Wie visualisiert denn so ein KI-Modell das? Und das sah ganz geil aus. Ach, so eine Schatzkarte wäre cool oder so eine Weltraumkarte oder irgendwie so eine, irgendwie, ah, sehr cool, habe ich ein paar Freunden bei WhatsApp geschickt, fand es auch ganz geil und dann war irgendwie die Idee, machst mal ein Tool draus und post einfach mal bei LinkedIn und guckst, was passiert. Weil ich finde es geil und ja, vielleicht andere auch. Und das ist auch so meine Intention, dass ich einfach Dinge baue, zeige, was möglich ist, auch zeige, was das Nicht-Entwickler möglich ist, Ideen umzusetzen. Und da ist KI ein krasser Treiber. Hab's dann Donnerstagmorgen veröffentlicht und dachte mir, ja, guckst einfach, was passiert. Und ja, ging relativ flott ab. Am Wochenende habe ich kurz überlegt, ob ich es abschalte, weil es zu krass war. Und im Laufe einer Woche hatten wir 160.000 generierte Bilder. Das heißt, natürlich haben ein paar Leute ein paar mehr Bilder generiert. Aber sehr viele Tausende von Leuten haben diese Grafik, diese Landkarte von seines eigenen LinkedIn-Profils generiert und es natürlich auch bei LinkedIn geteilt. Und im Nachhinein war ich sehr happy darüber, dass ich irgendwann eine Idee hatte, hey Jens, pack doch mal in jedes Bild ein Wasserzeichen rein. Man weiß ja nie. Hätte ich es nicht gemacht, hätte ich mich richtig geärgert, weil man hätte nicht gefunden, woher es kommt. Und so war halt das Snipki-Logo mit drin. Und so hatten wir halt einen richtig geilen Case. Es ist extrem viral gegangen. Ich konnte nicht mehr bei LinkedIn nachvollziehen, wie viele Sachen geteilt wurden, weil es einfach zu viele waren. Und daraus sind Kundenanfragen entstanden, ein krasses Branding, extrem positive Umgang mit der Brand und, was du gerade angesprochen hattest, wir mussten ja auch für jedes Bild bezahlen. Damals war das teuerste Modell von Google, was die Bildgenerierung angeht, und wir hatten eine Rechnung von 25.000 an API-Credits, nur für Bilder. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das mal passiert. Und ja, das war aber im Nachhinein, hätte ich das in Ads oder sowas reingesteckt, glaube ich nicht, dass ich diesen positiven Marken-Impact oder diese Viralität und am Ende ist auch ein bisschen PR drumherum passiert, das wäre so nicht passiert. Ja. Aber ja, war lustig.
Unglaublich, also 90.000 Leute oder 160.000 Bilder, die da generiert wurden, das ist ja unvorstellbar. Ich meine, und dann gerade mit Wasserzeichen kann ich mir vorstellen, was da so abgegangen ist oder auch letztendlich bei dir, was Anfragen und Co. angeht, reingekommen ist. Lass uns da direkt mal starten. Du hast einen eigenen Newsletter, den auch wiederum zigtausend, ich meine, es sind so um die 45.000, wahrscheinlich mittlerweile mehr, Leute wöchentlich von dir bekommen und lesen. Du hast einen Podcast, du hast deine Firma, wo ihr ganz viel rund um das Thema KI macht. Vielleicht magst du da mal kurz erzählen, was machst du mit der Firma? Und dann kommen wir im Verlauf sicherlich natürlich auch noch dazu, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass zigtausend Leute jetzt deinen Newsletter bekommen?
Sehr, sehr gerne. Ich glaube, das mit der Firma, das war eigentlich eine natürliche Entwicklung. Ich fand das KI-Thema geil, können wir vielleicht auch noch mehr in die Tiefe gehen. Daraus ist der Newsletter entstanden, weil ich gesehen habe, krass, da passiert viel. Ich finde es cool, der Podcast, weil ich immer einen Podcast machen wollte und mit Menschen reden wollte und Fragen stellen wollte. Und dann habe ich aber gemerkt, durch diese Menge an Anfragen, durch Keynotes, durch Vorträge, ich habe, glaube ich, in den ersten 2 Jahren 140, 150 Workshops und Vorträge gehalten in verschiedenen Konstellationen, da passiert danach nichts, weil KI nicht ein Tool ist wie Excel, was man einmal lernt in so einer Eintagesschulung und dann ist gut. Und das hat mich selber geärgert, weil ich dachte, ja, ihr hattet ja alle Spaß und dann kam dieser Alltag zurück und warum passiert jetzt hier nichts? Und dann halt realisiert, okay, da hängt halt mehr dran. Und daraus ist eigentlich Snipki entstanden. Mittlerweile sind wir 20 Leute, die einfach das KI-Enablement-Thema in Unternehmen halt pushen, um halt genau diese Falle halt zu entgehen, dass wir sagen, wir machen jetzt einmal einen Tag ChatGPT-Workshop, gibt Kaffee und Kuchen und danach sind alle KI-ready. Da hängt halt mittlerweile sehr viel dran, plus wir sind noch nicht abgeschlossen und mittlerweile ist der KI-Newsletter in Ausgabe, ich glaube, 186 und jede Woche eigentlich ziemlich voll. Und das zeigt einfach, dass da immer noch Bewegung drin ist und das ist auch so mehr oder weniger jetzt unsere und meine Mission gewesen. Habe aber dann einfach gemerkt, alleine ist das nicht mehr stemmbar und mit mehreren Leuten, die Bock auf das Thema haben, macht es einfach auch noch mehr Spaß.
Also das heißt, ihr macht Betreuung, also ihr betreut Kunden natürlich, ihr macht Vorträge, aber ihr habt, sag ich mal, einen Online-Kurs, wo Unternehmen dann sagen können, hier, pass auf Leute, bitte jetzt mal über beispielsweise 8 Wochen sich mit dem Thema auseinandersetzen, genau wie irgendwie einen, weiß nicht, IT-Sicherheitsschulung oder sowas, was man macht, um das Thema nicht nur zu hören, weil ich glaube, das ist sowas, wie du schon sagst, man kann einen Workshop machen und alle sagen, ey, geil, interessiert mich total. Na, siehst du da tolle Sachen, gehst da raus und sagst, naja, aber jetzt so selber dauerhaft machen, da fühle ich mich jetzt auch nicht bereit. Das braucht wahrscheinlich dann einige Doppelstunden, oder?
Ja, voll. Und eigentlich ist das genauso entstanden. Wir haben mit einer Videoplattform so ein bisschen wie Netflix für KI gestartet, wo wir jeden Tag ein neues KI-Video veröffentlicht haben, also ein KI-Tutorial von einem Menschen aufgenommen, der dir einen Use Case zeigt in 5 bis 20 Minuten Range ungefähr, jeden Tag neue Impulse. Und mittlerweile sind wir bei 560 Videos, glaube ich, also immer noch jeden Tag ein neues. Jeden Freitag gibt es ein Update-Video von mir. Und wir haben aber gemerkt, dass das zieht die intrinsisch Motivierten an, die Bock auf das Thema haben. Aber eigentlich müssen mehr Leute sehen, was man damit machen kann und auch sehen, wie sich Arbeit verändert. Und daraus ist dann der KI-Führerschein entstanden. Kleiner Funfact dazu, die Idee für den Namen kam von meinem Co-Founder. Ich habe gedacht, boah, ist voll der lame Name, das Führerschein, so keine Ahnung. Ich meinte, ja, der Mittelstand, der wird es aber verstehen. Und
funktioniert in Deutschland.
Funktioniert in Deutschland, da sollte er recht halten. Und da haben wir es mittlerweile echt einige Firmen von Schott, von Hugo Boss begleitet und dann über 8 Wochen halt nicht nur Input zu geben, sondern auch Hausaufgaben. Das heißt, wir wollen auch, dass die Leute ins Tun kommen. Wir haben mittlerweile so ein System geschaffen mit einer eigenen Software drumherum, die individuelle Mikroaufgaben schafft, wo die Leute anhand ihres Toolstacks, anhand ihrer Rolle, anhand ihrer Firma, halt über diese 8 Wochen, über die 4 Module, Aufgaben bekommen, die sie halt erledigen müssen, um zu verstehen, was kann ich damit tun, was geht und was geht vielleicht auch noch nicht. Und da halt wirklich, wie du sagtest, nicht halt diese einmal Druckbetankung und dann ist gut, sondern über 8 Wochen, wir sind weiterhin, wir haben Austausch-Sessions dazu, wir sprechen darüber, über Probleme und Fragen, aber Leute kriegen Input und machen selber. Und das ist so aus unserer Überzeugung so der Weg, dahin zu gehen, nicht nur zu hören, sondern auch selber Erfahrungen zu sammeln. Und ich meine, wir haben ja auch im Vorgespräch ein bisschen gequatscht, was du so gebaut hast mittlerweile. Je mehr man macht, desto mehr erfährt man auch, was geht und was nicht geht. Und das öffnet halt total den Kopf. Und genau das wollen wir halt auch erzeugen.
Ja, voll. Da kleiner Disclaimer oder Richtigstellung. Ich habe es, wenn überhaupt, mitkonzipiert, weil mein Bruder ist tatsächlich derjenige, der da der absolute Crack ist, was diese Themen angeht. Aber das, finde ich, ist auch so ein bisschen die Herausforderung. Also mir geht es gerade so, und ich hatte das schon mal in der Vergangenheit, dass ich mir so dachte, boah, du hast so irgendwie deine Themen und natürlich, wenn man ein eigenes Unternehmen hat, dann du kannst nicht alles wegdelegieren. Also und gerade bei unserer Größe könnte ich jetzt nicht sagen, ja, aber da habe ich meine Leute für. So, es gibt also viele Themen, wo ich einfach mit eingespannt bin, jeden Tag. Und manchmal wünsche ich mir dann so, ey, jetzt mal so 3 Monate, alles läuft weiter und du kannst dich komplett mit diesem Thema beschäftigen. Weißt du?
Ja.
Also ich glaube, da ist auch irgendwo die Herausforderung, weshalb aber auch solche Themen, wie ihr sie macht oder anbietet, gut sind, weil man dann ja auch ein Stück weit motiviert wird, in kleinen Schritten das systematisch voranzutreiben und nicht so dieses, ich habe da mal wieder was aufgeschnappt, jetzt probiere ich das kurz aus, ja, ist cool, aber weiß ich nicht, wie ich es implementiere und nächsten Tag kommt dann irgendwie das nächste Tool.
Genau, und das wollen wir auch, also das haben wir auch gesehen und ich glaube, das ist auch ganz normal. Wir haben halt auch geschaut, dass wir halt diese Aufgaben so kompakt wie möglich machen, dass man aber halt Touchpoints hat mit dem Thema. Und je mehr man irgendwie jeden Tag macht, desto eher kommt man irgendwie auf neue Cases. Und es ist halt nicht so, dass, also wir starten ganz häufig Unternehmen in Teams, wo halt ChatGPT eigentlich nur eine erweiterte Google-Suche ist. Dafür wird es auch genutzt und so wird es auch genutzt. Und ich glaube, viele, und das ist dann auch das Feedback, die dann sehen, ach krass, das geht auch und das geht auch. Ich kann KI eine Rolle versetzen, ich kann Feedback, ich kann Perspektiven. All die Themen, die du halt nicht bei einer Suchleiste wie so ein ChatGPT oder und Co. irgendwie dasteht, erstmal verstehst. Und ich glaube, das muss halt gefestigt werden. Es verändert halt die Art und Weise, wie wir arbeiten. Also wenn ich überlege, wie ich vor 5 Jahren Marketing gemacht habe, ist halt ein krasser Vergleich zu jetzt. Ich lasse jetzt teilweise 3, 4 Cloud Cowork oder Codex-Sachen parallel laufen, die dann arbeiten, während ich teilweise auch Mittagspause mache, wo ich weiß, okay, der Task dauert eine Weile, ich lasse das jetzt laufen und wenn ich wiederkomme, ist halt Arbeit fertig. Nicht perfekt, aber muss sie auch gar nicht.
Ja, so,
und ab dafür.
Und mega, also ich finde, man ist immer wieder irgendwie beeindruckt und denkt sich so, das hätte keiner besser gemacht. Und dann in einer Zeit, wo du sagst, also wir sprechen hier über Sekunden oder Minuten, auf einem Level, finde ich wirklich mega beeindruckend, aber du hast gerade gesagt, ihr habt irgendwie 500 Videos. Habt ihr die auch beispielsweise auf YouTube oder ist es dann wirklich so, dass ihr schaut, dass ihr das irgendwie ja exklusiv haltet für diejenigen, die halt bei euch Kunde sind?
Genau, wir haben eine Subscription-Base. Das ist die Plattform, kann man auch ohne halt den Führerschein nutzen. Da ist eine Community noch dran. Wir machen Webinare, laden noch ein paar Leute immer ein, arbeiten gerade auch im Hintergrund daran, das Ding noch geiler zu machen, noch mehr KI-fokussiert und gucken, geben auch teilweise Sachen raus. Wenn man in meinem KI-Newsletter ist, kriegt man auch hier und da mal noch was zugesteckt. Aber da versuchen wir einfach da diesen Wert zu halten, löschen auch Videos, die einfach alt sind, weil geht halt nicht anders. Haben dafür auch KI, die uns auch sagt, wenn Videos alt sind. Also auch da versuchen wir in jedem Prozess irgendwie da KI mitzudenken, um die Arbeit halt zu fokussieren auf das, was halt einen wirklichen Unterschied macht, dass mit den Menschen didaktisch nochmal an Themen anders rangehen, strategisch rumfahren, Events machen und so weiter.
Und du hast gesagt, ihr habt 20 Mitarbeitende. Was würdest du sagen, noch vor 3 Jahren, wie viele Leute hättest du gebraucht, um das zu machen, was ihr jetzt macht? Also man kann es ja schlecht beziffern, aber wenn du jetzt jedem Agent irgendwie eine Nummer geben möchtest, so was meinst du, wie viele Leute seid ihr eigentlich?
Boah, gute Frage. Ich meine, der Punkt ist ja auch, dass wir ja auch viel von Grund auf halt KI mal mitdenken und gar nicht so, wie viele Unternehmen ja die Herausforderung haben. Wir haben irgendwie Prozesse seit 40 Jahren, jetzt müssen wir irgendwie KI drüber bügeln. Das heißt, das ist echt schwer zu beziffern, aber 2-3x hätte ich auf jeden Fall gesagt. Wenn man teilweise auch das sieht, wie viel Output dann rauskommt und wie kreativ, abgesehen von den Sachen, die man mal eben so baut mit Cloud Code oder Codex. Aber ich glaube, was halt auch krass ist, was mir ganz häufig auffällt, wir haben kein Gefühl mehr für diese, oder wir schätzen das gar nicht mehr, weil für uns jetzt komplett normal, ja, habe ich halt ein Tool, gebe ich einen Prompt ein, kriege ich halt ein Bild, was so aussieht, wie was halt sonst ein Designer gemacht hat. ja, aber die eine Hand ist ein bisschen verzerrt oder irgendwie hier, ja, es ist scheiße. Und das wenn ich habe eine Seite gebaut, timeline.snipkey.de, wo ich, glaube, 208 Meilensteine mal kategorisch oder chronologisch aufgebaut habe, was für Sachen passiert sind seit 2022, um auch selber für mich so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, weil man gewöhnt sich da so schnell dran, so, ja, mache ich halt einen Research, der halt jetzt irgendwie 200 Seiten durchsucht und habe halt dann eine Summary in einer Minute. Ja, ist halt so, das ist halt echt krass.
Voll. Und trotzdem hast du mal gesagt, dass, ich sag mal, nur ein Bruchteil der Leute, auch die es nutzen, damit wirklich nennenswerte Erfolge verzeichnen oder irgendwie auch einen Wettbewerbsvorteil. Was glaubst du, woran liegt das? Also woran liegt es, dass ganz viele es nutzen, oberflächlich nutzen, vielleicht auch mal für eine Kleinigkeit, aber man, wenn man es ganz kritisch hinterfragt, vielleicht sagt, naja, ohne wäre jetzt auch gar nicht so viel schlechter.
Ja, ich glaube, das ist der Punkt, was man auch lernt in der Nutzung von KI. Wann macht es Sinn, dass ich wirklich KI nutze oder wann bin ich einfach selber schneller? Dafür gibt es auch noch genug Cases. Ich glaube einfach durch diese Medienpräsenz, die ja auch, man kam ja quasi nicht vorbei, ob es jetzt die Tagesschau war oder irgendein Event oder sonst was, überall war ja KI. Auf was für Nischen-Events ich schon rumgeturnt bin von Branchen, wo ich teilweise gar nicht wusste, dass es die gibt, die jetzt was mit KI machen oder KI einfach mit in den Fokus gesetzt haben. Dass man kam ja eigentlich gar nicht dran vorbei und dadurch, dass die Tools halt auch genau diese Marktdominanz haben wollten, war es halt auch einfach mal eben ChatGPT auszuprobieren. Aber ich glaube, wenn man dann in die professionelle Nutzung reingeht, dann ist halt, gibt es so ein paar Herausforderungen. Auf der einen Seite, das, was du auch schon angesprochen hast, Zeitinvest, weil man muss natürlich investieren, man muss es nutzen und man darf jetzt nicht irgendwie von dem ersten Prompt, den man hat, direkt irgendwie das Gefühl haben, okay, jetzt kann ich die Füße hochlegen, muss nie bearbeiten, sondern es ist halt, dauert halt ein bisschen, was man halt draußen sieht an Output, sei es Text, Bild, Video, Code oder sonst was. Man sieht halt nicht die vielleicht 70-80%, die weggeschmissen wurden in dem Prozess. Und ich glaube, das ist halt auch der Punkt, wo Leute vielleicht eine höhere Erwartungshaltung hatten an das Thema und dann enttäuscht wurden und dann vielleicht auch gar nicht den Zugang gefunden haben. Und natürlich, wenn du auf Unternehmensebene guckst, hast du halt ganz schnell politische Themen, Governance-Themen, die halt am Anfang vielleicht eher auch teilweise sehr defensiv gesehen wurden. Da gesagt, wir machen es gar nicht, weil es zu gefährlich. Und mittlerweile halt auch teilweise in Unternehmensgröße einfach dadurch, dass halt einfach vernünftig gemacht werden muss und halt Legal und Governance halt eine größere Rolle spielen und auch mehr involviert sind, halt da einfach auch den Prozess sehr schnell verlangsamt. Klar, so Player wie Microsoft Copilot, die halt irgendwie schon sich an Microsoft andocken, wo viele gerade deutsche Unternehmen schon dranhängen. Aber das sehe ich oft, ist auch so das Problem, dass Leute auch teilweise gar nicht dürfen oder Unternehmen gar nicht wissen, wie starte ich denn jetzt eigentlich damit? Gebe ich jetzt einfach allen einen Microsoft Copilot-Account und dann läuft's? Oder wie ist das? Ich glaube, das sind so Themen, wo die Welt, glaube ich, auch gerade eigentlich komplett im Experimentiermodus ist. Weil wenn du dir anguckst, wie viele Unternehmen weltweit schon hier eine Kündigungswelle, da wieder rehired. Ford hat letztens irgendwie wieder Engineers wieder eingestellt, weil sie gemerkt haben, oh, war doch nicht so geil. Klarna war ja auch mal der Case. Gleichzeitig hast du irgendwie Unternehmen, die KI-Nutzung an Beförderung koppeln. Ich glaube, da experimentierten gerade die ganze Welt an einer Technologie, die halt auch noch nicht abgeschlossen ist. Und ich glaube, das ist halt für alle eine Herausforderung, uns inkludiert.
Voll. Ich glaube, dass es aber wiederum dann eine Technologie ist, wo man schlecht sagen kann, okay, wir ducken uns einfach weg und warten, bis die Welle vorüberzieht und sind dann sozusagen beim nächsten Thema dabei. Ich glaube, dafür ist es mittlerweile irgendwie zu groß und man sieht irgendwie zu sehr, was damit geht. Und ich glaube auch, dass die Regulierung das, also so viel kannst du gar nicht regulieren, dass man das nicht irgendwie bei sich weiter vorantreiben wird. Bevor wir jetzt noch weiter in das, vielleicht auch, also noch tiefer in die KI-Themen reingehen, ich glaube auch, dass wir eigentlich heute mit der Zeit gar nicht so auskommen, aber wir werden es irgendwie zurechtstutzen. Wollen wir natürlich als Teil des Podcasts auch so ein bisschen erfahren, wo kommst du her? Wie bist du der Jens geworden, der du heute bist? Eben ja so spezialisiert auch in deinem Thema, weil du kommst ja eigentlich gar nicht explizit aus diesem technischen Bereich. Du bist gelernter Mediendesigner, aber geh gerne mal drauf ein. Vielleicht magst du auch so ein bisschen was ja da in dem Zuge Privates teilen, dass man so ein bisschen auch über dich als Person noch mehr erfährt.
Voll, genau. Guter Research, gelernter Mediendesigner, wollte immer was mit Medien machen. und fand das irgendwie spannend im ersten Linie, weiß gar nicht mehr wie. Und habe aber gemerkt, ich bin jetzt nicht so der perfekte Designer, sehe mich auch nicht in der Agentur, wo ich mit Kunden über den perfekten Braunton oder Rotton diskutiere. Und habe dann das Glück gehabt, ich hatte ganz oft einfach Glück, irgendwie das Thema Marketing zu finden. Damals noch Suchmaschinenoptimierung, damals war es auch mehr so, wie kann ich Google am geilsten manipulieren, was auch noch erstaunlich gut funktionierte damals. 2008, 2009, so die Ecke, also schon ein paar Jährchen her. Und fand damals schon diese Dynamik geil. Diese, jedes Mal, wenn ich was gemacht habe im Marketing, kam irgendwas Neues in meinem Kopf. Ich habe eine neue Idee gehabt, hat adaptiert und das hat mich damals schon fasziniert. Und diese Traction. Ich habe damals auch noch im Podcast gesagt, das ist auch schon echt einige Jahre her, ja, jeden Monat gibt es ein neues Marketing-Tool. Boah, voll crazy. So, jetzt reflektiert auf KI ist ein anderes Thema. Und hat aber schon immer, oder habe irgendwann gestartet, vor einigen Jahren schon vor KI auf LinkedIn Inhalte zu veröffentlichen. Nicht, weil ich irgendwie ein wirtschaftliches Ziel hatte. Ich hatte damals noch meine Festangestellung bei einem Startup Accelerator in Bielefeld und habe einfach während der Zugfahrt, auf der Hin- und Rückfahrt von Paderborn nach Bielefeld, was auch echt lange war, LinkedIn-Posts gemacht, einfach um mit Sachen, die mich interessiert haben. Marketing-Tools, Prozesse, irgendwie Gedanken. Und daraus ist so die erste Audience entstanden. Und dann habe ich das Glück gehabt auch wieder, mich ein paar Monate vor ChatGPT mit den Sprachmodellen zu beschäftigen und dachte mir so, oh, das ist irgendwie cool, was da so passiert. Und habe dann bei ChatGPT noch gedacht, okay, der Chatbot ist schon irgendwie krass und ich will darüber schreiben bei LinkedIn. Und habe das dann auch gemacht und ich habe irgendwann gedacht, krass, du machst jetzt den 7. Post hintereinander übers Thema KI. Ist jetzt ein bisschen viel. Vielleicht kannst du auch demnächst mal wieder ein bisschen mehr Marketing machen. Nicht, dass es so viel Gewichtung bekommt. Hat aber keine Ahnung, wie krass sich das entwickelt. Und dann durch meine Nähe auch zum Mediendesign habe ich einfach realisiert, wie das auch die anderen Modalitäten, Bild und Video, sich so entwickelt hat. Und ich weiß auch noch eine kleine Geschichte. Wir hatten eine Freundin damals bei uns zu Hause. Und ich saß vor dem Rechner und es war, glaube ich, DALL-E 2, glaube ich, genau, von OpenAI. Und ich meinte zu mir, guck mal, ich habe jetzt hier eingegeben, ein Papagei sitzt auf einem Stein im Wald und hat das Bild gemacht. Und ihre Reaktion war so, ja, ist nett. Und ich war so Gottes Willen, weißt du, das ist gerade hier, boah. Und hatte aber auch noch keinen Eindruck, was das so entwickelt. Und dann ist einfach dadurch, dass ich da sehr leidenschaftlich dran war und auch gesehen habe, krass, was passiert da. Ich wollte schon immer einen LinkedIn-Newsletter machen, also dieses LinkedIn-Format. Das war das Thema, wo ich gesagt habe, boah, probierst du mal aus. Ist dann relativ schnell gewachsen. Und habe es dann irgendwann auch auf E-Mail nochmal mit umgezogen, aber hatte einfach das Glück, dass ich da halt sehr früh dabei war und einfach zeigen wollte, was geht. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich über das KI-Thema gesprochen habe, null wirtschaftliche Intention. Ich wollte, dass mein Newsletter wächst, weil wäre es halt cool, mehr Newsletter-Subscriber zu haben. Aber ich hatte ich wollte nie Keynote-Speaker werden. Ich wäre eher die Person in der Schule, die sich krank gemeldet hat, wenn es um Vorträge geht, als irgendwas vorzutragen. Und ja, dann ein paar Jahre später stand ich auf der OMR-Bühne. Und deswegen, das hat sich einfach viel durch Leidenschaft und durch gute Zufälle irgendwie hochgeschaukelt. Hatte dann am Anfang auch irgendwie gute Connections zu OMR, auch da im Podcast gelandet mit Rolf bei OMR Education etc. Also auch da Glück gehabt, zum richtigen Zeitpunkt mit meiner Leidenschaft gut anzuecken. Ja, und der Rest hat sich dann entwickelt. Die ersten 2 Jahre waren sehr sportlich, sehr viele Anfragen von Marken, wo ich mir vorher niemals gedacht hätte, dass die mir mal eine E-Mail schreiben und irgendwas von mir zu wollen. Und ja, sehr viele coole Branchen, Menschen kennengelernt, cooles Netzwerk aufgebaut und ja, immer noch Feuer und Flamme mit dem KI-Thema. Und dann kam irgendwann Moritz, mein Co-Founder, auf einem Event in Berlin auf mich zu. Wir haben beide gemerkt, wir haben irgendwie Bock auf KI. Er kam aus einer anderen Ecke. Wir beide mögen Karneval. Wir beide haben eine Connection zu Köln. Das verbindet. Wir mögen kölsche Musik. Und dann ist Snipki entstanden.
Ja, geil. Und warum Snipki? Also ich glaube, weiß nicht, 80% und 90% der Leute sagen wahrscheinlich Snipki, oder?
Voll. absolut. Wir saßen, es war vor 2 Jahren beim OMR-Festival in einem vietnamesischen Restaurant relativ in der Nähe von der Messe, wo wir auch letztes Jahr wieder waren. Und haben überlegt, boah, wir müssen das Ding irgendwie einen Namen geben. Wie heißt das denn? Boah, weiß ich nicht. Ja, wir machen ja so Snippets. Da kam noch die Idee von Kurzvideos und Snippets mit rein. Und Snipki war so die erste Idee. Dann haben wir noch irgendwie 50 Ideen weitergehabt und gedacht, na, das sind auch alle doof. Komm, wir nehmen jetzt die erste. Wir wollen halt Gas geben und starten und überhaupt gucken, ob das über ein MVP, wir haben damals halt einen super einfachen MVP gehabt ob das überhaupt eine Relevanz am Markt hat. Und seitdem gibt es den Namen, aber ich bin bei dir. 90%, 80% sagen SnipKI, weil einfach KI halt im Framing so ist. Macht nichts, aber so redet man mehr über die Marke.
Und der MVP war irgendwie so ein Minikurs oder wie habt ihr getestet, ob, weil du warst ja schon mittendrin, oder? Also es war ja eher wahrscheinlich die Frage, jetzt funktioniert dieses Thema Online-Kurs, Führerschein, wie auch immer.
Genau, Führerschein hat mir damals noch gar nicht dran gedacht. Der MVP war wirklich total billig. Es war Notion. Kennst du Notion?
Ja.
Es ist ja eigentlich so ein ich organisiere mir meinen Tag-Tool und du kannst ja auch da Seiten teilen. Und wir haben in Notion ein irgendwie ist zusammengebastelt, wo du hinter jeder Kachel einen Link hattest mit Informationen und einem Video, was wir irgendwo als MP4 gehostet haben. Also super billig. Und die Idee war hinter, zahlen die Leute für den Inhalt und nicht für die Plattform. Und wir hatten damals Early Beta Preise und so weiter announced und haben gemerkt, jo, Leute finden es geil. Und es gibt noch genug Leute, die Notion gar nicht kennen und für die das voll eine gute Plattform ist. Für mich war es so, Gottes Willen, du kannst doch nicht auf Notion machen. Das ist doch totale Zweckentfremdung dafür. Und da war damals halt auch KI-Coding halt nicht auf dem Level. Heute wäre es ein Prompt in Cloud Code und das Ding wäre fertig. Und damals war es halt echt noch gebastelt. Und das war aber unsere Validierung. Danach kam dann WordPress in 2 Versionen und jetzt sind wir gerade dabei, das Ganze halt noch geiler zu bauen. Mit einer eigenen Lösung from scratch, noch mehr KI mit rein. Aber dieses KI-Thema, und das war auch, weil ich auch Moritz sehr, sehr dankbar war, hatte wirklich auch so einen Push von ihm gesagt, hey, lass uns das validieren, lass uns mit möglichst vielen, wir haben, glaube ich, am Anfang bestimmt mit 100 Leuten gesprochen, um zu schauen, haben die Leute Bock drauf, was wollen die eigentlich, was sind die Painpoints beim Thema KI? Und dann ist tatsächlich mit einem Kunden zusammen der Führerschein entstanden, weil die Anfrage kam, wir gedacht haben, ist irgendwie cool, können wir irgendwie weiterspinnen und dann auch wieder Validierung, finden das andere vielleicht geiler und so haben wir uns irgendwie weiterentwickelt.
Cool. Was würdest du sagen, ist heute so deine Haupttätigkeit? Weil ich stelle mir so vor, du bist ja den ganzen, also es kommt ja täglich irgendwie was Neues zu dem Thema und du willst am Zahn der Zeit sein, du hast dein Newsletter, du machst deine LinkedIn-Beiträge, du hast irgendwie 60.000 Leute, die dir da folgen und dann hast du aber auch noch irgendwie ein Unternehmen zu führen, dann wollen Leute noch eine individuelle Beratung, die du anbietest, dann gibt es noch Workshops, dann muss es neue Videos geben für die Plattform. Also wie orchestrierst du das Ganze? Und ja, weil ich kann mir vorstellen, also ich schätze dich so ein als jemanden, ein Kreativer, der auch manchmal sich so denkt, so, boah, ich möchte jetzt eigentlich mein Ding machen. So, und lass mich bitte mit diesen operativen, administrativen Sachen in Ruhe.
Ja, also da hast du mich richtig gut eingeschätzt. Ich glaube, was Schöne ist, dass wir jetzt mittlerweile an einer Größe und einer Struktur sind, wo ich auch gut Dinge abgeben kann. Das heißt, ich bin immer noch die Person, die auch ganz häufig noch zu Kunden fährt, die auf irgendwelchen Vorträgen, auf irgendwelchen Events rumspringt, sei es jetzt die OMR, sei es Data Unplugged etc. und da halt auch Formate und das Thema einfach weiterspielt. Aber ich finde es total spannend, auch ein Unternehmen aufzubauen, zu schauen, wie kriege ich Leute auch enabled, wie baue ich Teams auf. Das sind alles Sachen, die für mich halt auch eine große Rolle aktuell spielen, also auch das klassische Operative. Und da ist natürlich auch KI immer als Variable mit dabei. Aber ich muss auch sagen, ich habe ein riesengroßes Glück und da gehen auch die Grüße raus an meinen Co-Founder Moritz, der einfach der perfekte Sparringspartner für mich ist. Ich habe keinen Bock auf Sales, ich bin kein guter Vertriebler. Moritz macht das. Der liebt das. So auch das ganze Thema so Struktur aufbauen und den Finance-Kram und so weiter. Kannst mich mit jagen, aber Moritz geht halt darin auf. Und andersrum halt auch bei anderen Themen irgendwie vor Leuten sprechen, Dinge bauen und so weiter. Das liebe ich und Marketing. Und da ergänzen wir uns einfach gut und da habe ich einfach auch einen sehr guten Catchman, sehr, sehr coolen Co-Founder gehabt. Und ansonsten viel drumherum halt auch clevere Prozesse und Automatisierung. Wenn ich irgendwo bin mit meinem Handy und sehe irgendeine News aufploppen, wo ich sage, in dem ersten Blick, die hat Relevanz aus irgendwelchen Gründen, die ich für mich aus Erfahrung habe, dann sind das 2 Klicks auf meinem Smartphone und die landet in einem dafür vorgesehenen Channel, der dann mit relativ wenig Arbeit, mit dem Sparring, mit KI auch in der Newsletter verwandelt wird. Der ist immer noch von mir maximal selbst kuratiert, komplett automatisiert, wäre nichts für mich. Aber so drumherum, die Prozesse mache ich halt viel mit KI, wäre auch komisch, finde ich. Aber trotzdem, die Zeit reicht nicht. Dafür ist einfach zu viel und zu viel auch, was geil ist, was Spaß macht.
Glaube ich dir. Aber ich glaube auch eben dieses, man berichtet über Dinge, die man selber dann auch für sich oder für sein Unternehmen testet oder versucht zu implementieren, ist am Ende authentischer und ja, bringt einen dann natürlich selber auch weiter, als wenn man jetzt einfach nur sagt, ich möchte hier irgendwie so der Nachrichtendienst sein, aber dann bleibt irgendwie das eigene Weiterkommen so ein bisschen auf der Strecke. Deswegen scheint es so, als hättest du da für dich einen sehr guten Weg gefunden. Wie siehst du das, es gibt ja jetzt viele junge Menschen. Ich habe letztens gesagt, so wenn ich jetzt jung wäre, also ich sag mal Schulalter, und dann kommt so die Frage, was willst du jetzt eigentlich machen? Studieren, was überhaupt, oder eine Ausbildung? Da verstehe ich schon, wenn der eine oder andere so ein bisschen lost ist und sagt so, ich weiß überhaupt nicht, was irgendwann mal gebraucht wird und wie ich es jetzt angehen soll. Mhm. Wie siehst du das so? Also allgemein, aber vielleicht auch, was sind so Jobs, wo du sagst, die werden vielleicht länger bestehen bleiben, als man denkt, oder eben auch welche, wo du sagst, vertut euch da mal nicht, die sind genauso von dem Thema betroffen wie viele andere auch.
Handwerker, glaube ich. Das wird noch eine Weile so bleiben, bis dann die Roboter vernünftig Fliesen legen. Aber nein, Spaß beiseite. Ich glaube, dass alle Jobs werden von KI betroffen sein. Manche mehr, manche weniger. Aber ich versuche ganz oft nicht in dieser Job-Bubble zu denken, sondern eher Jobs zu zerlegen in Tasks. Für mich ist ein Job, auch mein Job, ist einfach eine Summe von extrem vielen Tasks. Manche sind, mache ich in 5 Minuten mit KI, manche mache ich in 5 Minuten ohne KI, manche braucht irgendwie KI 20 Stunden für. Alles hat irgendwie einen Einfluss. Und ich glaube, was wir auch im gesamten Bildungsbereich nicht verlieren dürfen, ist der Aufbau von Expertise. Weil das sehe ich gerade so langfristig gedacht. Ich habe auch noch ein sehr kleines Kind. Wenn diese Expertise flöten geht, dann berufen wir uns immer mehr nur auf den KI-Output und können gar nicht mehr bewerten. Und ich glaube, das Bewerten ist immer noch sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, diesen Ausbau von Expertisen in vielen Bereichen, auch beim Marketing. Beim Marketing, wenn man sich überlegt, was macht ein Marketer? Er versucht, eine Dienstleistung, ein Produkt, eine Marke bekannt zu machen. So, ob es jetzt online ist, ob es offline ist, ob es Geo, ob SEO oder sonst was ist, spielt ja erstmal keine Rolle. Aber wenn du die Expertise hast und das gelernt hast, das dann mit KI im aktuellen Zeitpunkt, hat, glaube ich, noch lange eine Bewandtnis. Und am Ende muss auch irgendwer den Kopf in Halter und Verantwortung tragen. Ich glaube, das ist noch super wichtig, dass wir uns das behalten. Und ich habe aus dem Bekanntenkreis auch ein Beispiel. Ein Kumpel von mir ist extrem guter Marketer seit sehr vielen Jahren. Der hat einen relativ hohen Stundenlohn als Freelancer, arbeitet aber auch 4-mal so schnell wie die meisten anderen. Und wenn der mit KI oder als der mit KI angefangen hat, ist er halt explodiert, weil der hat blitzschnell sagen können, macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn, macht keinen Sinn, so und zack, fertig. Die Expertise war aber da. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen und nicht verlieren, dass wir die Expertise aufbauen. Ich glaube, das ist in vielen Jobs immer noch eine Sache. Natürlich diese offensichtlichen Jobs, weiß nicht, übersetzen, ob das überhaupt noch, also
gutes Beispiel. Ja.
Da hast du halt Dinge, die wegfallen. Aber ich habe letztens noch mit Unternehmen gesprochen, die haben gesagt, wir sind gerade erst an dem Punkt, wo wir sagen, dass wir mit Technologie eine 95% Genauigkeit bekommen, wo in meinem Blick eigentlich schon vor 10 Jahren der Zug abgeführt wird. 10 vielleicht nicht, aber 3. Das heißt, hier haben wir immer noch Industriesachen, auch nochmal die Filigranität, die da das ausmacht. Und ich glaube, so haben viele Jobs noch eine Daseinsberechtigung, aber werden sich halt echt krass ändern in vielen Bereichen. Und ich glaube, für meine Rolle, für mich gesprochen, wenn ich so reflektiere, schaffe ich halt ein Vielfaches mehr als vorher. Aber ich könnte jetzt genau noch Marketer sein, aber halt einfach mehr schaffen. Und gerade im Marketing, der Job ist halt auch nie vorbei. Du kannst nicht sagen, ich lasse einen Stift fallen, heute bin ich fertig mit einem Task. Das ist halt, du kannst halt immer mehr Bekanntheit erreichen.
Ja, und jetzt gerade ist es ja auch dann noch so, dass man dadurch, dass die KI natürlich auch so schnell arbeitet, man selber ja auch einfach immer wieder vor der Situation steht, sich zu bewerten, Feedback zu geben, nochmal was Neues anzustoßen. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass man deswegen selber irgendwie sagt, ich kann mich zurücklehnen, sondern wie du eben sagst, so der Output ist einfach viel größer. Ich glaube schon, die Herausforderung ist letztendlich dann für kommende Generationen, also es hört sich jetzt so ein bisschen altklug an, wir sind ja beide jetzt auch nicht mega alt, aber man merkt ja schon selber, dass es doch sehr convenient ist, wenn man jetzt mal Claude oder so fragt und einfach merkt, okay, also wenn man es auch bewerten kann, die Ergebnisse sind richtig gut. Und dann neigt man natürlich dazu, finde ich, dass man vieles auch so schnell durchwinkt. Oder eben bei gewissen Tasks allow, allow, allow. So mach mal, weil wird schon gut sein. Und wenn du das aber nie gelernt, also wenn du einfach damit jetzt aufwächst und einfach direkt merkst, so ja super, wird mir doch alles vorgedichtet so, dann diese Fähigkeit überhaupt zu erlangen, ist, glaube ich, extrem schwierig. Aber ja, auch das bleibt natürlich super spannend, wie sich das entwickelt, auch im Bildungswesen.
Ich glaube auch, dass wir auch nicht den Fehler machen dürfen, den Status quo so zu setzen und zu sagen, das verändert sich nicht. Ich glaube, was du gerade sagst, ist Geschwindigkeit wird sich nochmal krass verändern. Wir sind jetzt irgendwie gewohnt, wie lange so ein KI-Output dauert. Aber es gibt Unternehmen auf dieser Welt, wo du innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde halt ein Buch generierst. Und da ist, glaube ich, Geschwindigkeit auch in der Arbeit auch nochmal der Punkt, der sich auch in den nächsten Jahren nochmal verändert. Ich glaube, dass wir auch in ein paar Jahren Echtzeit-Videogenerierung haben werden, in einem guten Level. Bild ist auch schon innerhalb von ein paar Sekunden jetzt fertig mit dem neuen Nano-Banana. Und ich glaube, da ist Geschwindigkeit auch nochmal krass. Und das wird, glaube ich, auch die Zusammenarbeit mit KI nochmal verändern. Und diese Proaktivität. Ich glaube, dass wir immer noch dieses Gefühl haben, ich gehe zur KI und die KI gibt mir was. Aber mit den ganzen Integrationen, die wir jetzt sehen, mit den Modellen, die besser werden, die smarter werden, die länger arbeiten können, gehe ich auch davon aus, dass wir immer mehr, die KI sagt dir was, weil sie jetzt gerade was sieht in dem Prozess, nicht weil du sie gefragt hast, sondern weil ihr was aufgefallen ist. Und ich glaube, da wird sich auch die Art und Weise, wie wir mit Systemen arbeiten und wie unsere Expertise eine Rolle spielt, auch in den nächsten Jahren nochmal verändert. Und ich glaube, da sollten wir nicht den Status quo so, also es passiert sehr, sehr schnell, bei mir auch, dass wir sagen, so wie es jetzt ist, ist halt perfekt. Aber ich glaube, da kommt noch mehr.
Ja, das glaube ich auch. Wenn jetzt jemand jetzt heute für das Thema brennt und irgendwie sagt, ey, ich möchte in dem Bereich was machen. Also ich kann mir vorstellen, dass du auch in der Situation bist, dass du dir denkst, ey, ich könnte das machen. Es gibt super viele Themen, wo man reingehen könnte und sagen würde, da könnte ich jetzt ein Unternehmen draus machen. Aber du hast eben auch irgendwo natürlich Opportunitätskosten und sagst, okay, ich treibe das voran, was wir hier machen. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich bin eigentlich noch nicht so drin und weiß aber, KI ist irgendwie das Thema, auf das ich setze und da möchte ich mich weiterentwickeln und da möchte ich vielleicht auch eine Selbstständigkeit draus entwickeln. Was glaubst du, ist so der Zeithorizont jetzt heute, wenn jemand sagt so, okay, ich möchte da reingehen. Wie lange dauert das heute noch, bis man sagen kann, hey, du hast da was am Laufen, du kannst, sag ich mal, deinen Vollzeitjob kündigen und kannst jetzt dein eigenes Ding vorantreiben?
Boah, schwierige Frage. Natürlich, Standard-SEO-Antwort kommt drauf an. ja, also ich glaube, gerade bei, ich hatte auch so viele Ideen schon für Projekte und Software und sonst was über die KI-Jahre, wo ich im Nachhinein extrem froh bin, das nicht gemacht zu haben, weil irgendein OpenAI dieser Welt halt mit irgendeinem Update gesagt hat, so ja, brauchen wir nicht mehr. Oder halt irgendwie ein CRM-System oder sonst was, das halt irgendwie nativ integriert hat, weil es halt irgendwie ein obvious case ist. Und ich glaube, das finde ich mittlerweile am schwierigsten, weil es war früher irgendwie, du hattest eine Idee, du hast irgendwie Geld eingesammelt, Entwickler rangeholt und hast halt irgendwie eine Software gebaut, die irgendwas Krasses macht. Mittlerweile sehen wir auch selber gerade im KI-Coding-Bereich, Ideen sind halt immer mehr umsetzbar. Ich habe die Tage einfach mal Fable 5, das ist ein neues Modell von Claude, mal getriggert und habe gesagt, bau mir mal bitte ein erfolgreiches Unternehmen auf mit allem drum und dran. Und er hat mir halt einfach ein SaaS-Tool gebaut mit Stripe-Integration, mit Payment, mit E-Mails und so weiter, alles drum und dran. Das war halt ready to launch. Der hat halt irgendwie ein paar Stunden gebraucht, aber ey, trotzdem crazy.
Ein paar Stunden Ping-Pong oder ein paar Stunden
alleine gelaufen? Ich mache viel über Voice-Input, das heißt, ich gebe auch viel Prompting über Voice ein und versuche auch dann den Planungsmodus recht häufig zu nutzen, dass er erstmal durchplant. Da triggert mich auch unser CTO immer viel zu planen mit der KI und dann über Voice-Input und dann lässt er laufen. Und unser CTO hat die Tage auch gesagt, ah ja, Fable läuft gerade 20 Stunden durch.
Also krass. Token-Maxing.
Ja, genau. Da hat man einen Vorteil, wenn man noch Startup ist, weil man da bei vielen Hyperscalern immer noch ganz gut Startups-Credits bekommt, wenn man ein junges Unternehmen ist. Kann man auch allen empfehlen, mal bei Amazon oder bei AWS und bei Google mal anzuklopfen und sagen, hey, ich würde gerne was bauen, könnt ihr mir ein bisschen Kleingeld spendieren? Ah, okay. Das hilft mir mal zum Start auf jeden Fall.
Ja, spannend. Jens, ich glaube, wir könnten hier noch, also du könntest noch ganz, ganz viel weiter erzählen über KI. Ich glaube, man hat hier heute in dieser Folge einen ganz guten Abriss davon bekommen und auch irgendwie erfahren, so, ja, wie bist du dahin gekommen und hat vielleicht auch den einen oder anderen inspiriert zu sagen, ich setze mich mit dem Thema nochmal mehr auseinander, vielleicht sogar mit deiner Unterstützung, weil es ja offensichtlich etwas ist, was in Zukunft auch sehr relevant sein wird. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen was von dir erzählt hast, von deinem Business. Und ich werde es weiter verfolgen. Ich habe mich natürlich auch sehr gefreut, dich bei der OMR in den individuellen Schuhen zu sehen. Das war sehr cool.
Danke.
Wer weiß, wenn du nächstes Jahr auf der Bühne stehst, dann können wir da vielleicht ja nochmal eine zweite Version kreieren.
Vielleicht irgendwas Cooles, was leuchtet und irgendwie blinkt oder sowas. Vielleicht kann man das Next Level, wie die KI so schön sagt.
Wir haben ja jetzt wieder ein bisschen Vorlauf.
Stimmt. Da melde ich schon mal mein Interesse an.
Sehr gut. Also, vielen, vielen Dank. Alles Gute dir und bis bald.
Danke dir, vielen Dank für die Einladung und bis bald.
Ciao.
Ciao, ciao.
Das war Normal Gets You Nowhere, ein Projekt von Born Originals und Melvin Lamberti, produziert von O13 und Miles Lamberti. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gern.